Hallo und herzlich willkommen zurück aus unserer kleinen Sommerpause. Heute unser Gast Jürgen Bahl.
So eine Art Papa-Figur.
Verwaltungsleiter des Kreiskirchenamtes in Recklinghausen.
Auch noch der letzte Beamte und auch ein aussterbendes Fossil.
Jürgen Bahl ist ein Mann, der Kirche neu denkt, Reformen anpackt und sich für Generationengerechtigkeit stark macht.
Die Kontinuität, die ihr sucht, die wird in der Zukunft die Veränderung sein.
Aber nicht zur Größenwahn neigt.
Ja. An meinem Wesen wird die Welt nicht genesen.
Bleiben Sie dran, es wird interessant.
Ich glaube schon.
Los geht's.
Fortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alz.
Hallo Herr Bahl.
Hallo Herr Alz.
Schön, dass Sie heute dabei sind bei unserem Podcast Fortschritte.
Ja, ich freue mich auch.
Würden Sie sich mal eben kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Jürgen Bahl. 56 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, ein Enkelkind. Bin ja in der Verwaltung seit 1987, habe damals meine Verwaltungsausbildung dort begonnen und mich dann sozusagen vom Auszubildenden bis zum Verwaltungsleiter, sage ich jetzt mal, im Kreiskirchenamt hochgedient, wie man so schön sagt.
Warum haben Verwaltungsmenschen eigentlich so ein sprödes Image?
Ja, Verwaltung und gerade Verwaltung bei Kirche ist, glaube ich, nochmal so eine ganz besondere Geschichte, weil Kirche steht ja eigentlich für den Menschen. Für die Menschen ist sozusagen dabei, Gutes zu bewirken. Wobei ich jetzt nicht sagen will, die Verwaltung bewirkt nichts Gutes. Aber die Verwaltung ist immer so ein gewisses Regulativ im Hintergrund. Ja. Einerseits sorgt es für Stabilität, rahmt sozusagen die Kirche rechtlich. Und dann kommt es natürlich gelegentlich vor, dass man vielleicht auch mal eine gewachsene Euphorie vielleicht auch ein Stück weit wieder einbremsen muss. Und deswegen hat Verwaltung immer eher so dieses Image, die wollen eigentlich nur irgendwie verhindern. Aber ja, unser Ansinnen ist eigentlich, es zu ermöglichen auf die Art und Weise. Also wir sind ja jetzt aktuell auch in einer entsprechenden Phase der Umsetzung, wo es eigentlich auch wieder genau darum geht.
Ja. Aber da würde ich mich vielleicht später mit Ihnen unterhalten, sondern erstmal geht es mir um den Menschen.
Ja.
Wie würden Sie sich denn selbst beschreiben? Würden Sie sagen, dass Sie ein spröder Typ sind? Oder?
Ich komme manchmal so rüber, glaube ich. Bin ich aber eigentlich überhaupt gar nicht. Also ich bin ja auch noch der letzte Beamte. Und Beamten wohnt ja ohnehin noch mal eine besondere Dignität.
Sie sind der letzte Beamte des Kirchenkreises.
Der letzte Beamte des Kirchenkreises, den wir haben. Und sozusagen auch ein aussterbendes Fossil.
Ja.
Also ich erinnere mich noch gut, als ich seinerzeit verbeamtet wurde und auch so im Freundeskreis erzählte, ich sei verbeamtet, die dann zu mir sagen, das passt doch gar nicht zu dir.
Okay.
Aber inzwischen habe ich mich wahrscheinlich
damit arrangiert.
Mit dem Beamtentum arrangiert und strahle den jetzt vielleicht auch hier und da aus.
Das mag ich auch sein. Um diesem Image so ein bisschen mal, ich sag mal, zu begegnen, habe ich mir überlegt, wir machen am Anfang erstmal eine kleine Schnellfragerunde.
Ja.
Das sind praktisch so Entweder-Oder-Fragen.
Ja.
Ich schmeiß einfach mal in die Runde.
Ja.
Früh- oder Spätaufsteher?
Spätaufsteher eher.
Warum?
Ich kann mich morgens manchmal nicht so aufraffen. Aber meine Frau ist eben Frühaufsteherin.
Ja.
Und insofern habe ich da natürlich auch zugelernt und kann natürlich auch, wenn ich will, ohne Probleme auch früh aufstehen.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Ohne Kaffee läuft gar nichts bei Ihnen?
Würde ich nicht sagen. Ich kann auch auf Kaffee verzichten, ohne Kopfschmerzen zu bekommen. Aber Tee auf keinen Fall.
Warum nicht?
Ja.
Sie sprechen mit einem Teetrinker.
Ja, vielleicht habe ich da auch noch irgendwelche alten Kindheitsassoziationen, weil mit Tee verbinde ich immer irgendwie Krankheiten, Unterleibsschmerzen.
Also wie Kamillentee oder so?
So wie Kamillentee oder ansonsten in unseren ganzen kirchlichen Tagungshäusern wurde ja auch regelmäßig oder wird ja bis heute noch zur Abendmahlzeit im Regelfall Hagebuttentee, das sogenannte Diakonissenblut gereicht.
Und insofern, Diakonissenblut.
Insofern bin ich da, was das angeht, so ein bisschen verhalten.
Jetzt gehen wir gerade auf einem ganz schmalen Weg und es kommt irgendwie so ein Trecker,
Traktor.
Uns entgegen mit.
Ja, ein bisschen haben wir noch, dann biegen wir gleich, wenn so eine Möglichkeit kommt, rechts ab.
Aber jetzt müssen wir erstmal die Büsche, bevor der uns hier ummäht.
Ja. Naja, das klappt schon.
Das ist aber eine ruhige Strecke, die Sie sich ausgesucht haben.
Ja, da habe ich jetzt auch. Ich habe den jetzt nicht extra bestellt.
Na, habe ich auch nicht vermutet. Ja, jetzt wird es ein bisschen lauter. Der Reifen ist fast so groß wie ich.
Ja, Hut ab.
Hut ab. Unglaublich. Hund oder Katze?
Nichts von beiden. Alles,
kein Haustier?
Ich habe kein Haustier, nein. Also ich weiß nicht, irgendwie bin ich jetzt nicht so der Tierfreund der befällten Mannschaft und auch nicht der befiederten Mannschaft, weil ich mich dadurch immer sozusagen so ein bisschen in meiner Freiheit eingeschränkt fühle, weil dafür muss man auch da sein.
Na klar.
Die Kinder hatten ihre Hasen gehabt, also mir war wichtig, dass sie ihre Kaninchen auch draußen hatten. Also ich wollte ungerne Tiere durch die Wohnung laufen haben.
Okay, Fernsehen oder Netflix?
Traditionell eher Fernsehen und bin eigentlich auch eher bei den konservativen Sendern noch unterwegs.
ARD, ZDF.
ARD, ZDF, hauptsächlich Berichterstattung, Dokumentation.
Okay. Schauen Sie auch Tatort und solche Sachen?
Wenn er aus Münster kommt, mit Axel Prahl und Biefers, also dann auf jeden Fall. Ansonsten vermeide ich eigentlich so Schreckensdaten auch immer so nicht ins Wohnzimmer, mir ins Wohnzimmer zu holen.
Ja.
Die Welt ist schon grausam genug.
Das stimmt. Badehose oder Skimütze?
Badehose.
Echt?
Ja.
Sind Sie eher der Sommertyp?
Ich bin eher der Sommertyp. Ich brauche auch im Sommer Wasser.
Ja.
Auf keinen Fall Berge. Da bin ich so ein bisschen durch meine Dienstzeit bei der Bundeswehr geschädigt. Ich war nämlich in Sonthofen im Allgäu.
Ah, okay.
Und dann im tiefen Schnee und in der tiefsten Gangart. Und insofern bin ich da auch so ein bisschen vorbeschädigt. Ich sehe mir gerne Berge an, aber ich muss da nicht drin rumkraxeln.
Okay. Fahren Sie immer an den gleichen Ort oder wechseln Sie auch häufig so, dann, wenn Sie zur See fahren? Oder an die See fahren ist ja besser, Sie fahren ja nicht zur See.
Im vergangenen Jahr haben wir uns einen Wohnwagen gekauft, der uns sozusagen auch nochmal eine andere Welt eröffnet. Und damit ist natürlich auch Flexibilität verbunden.
Das hat ja in der Corona-Zeit auch extrem zugenommen, dass die Leute wirklich so Caravaning machen. Halt,
ja, ne? Das ist richtig.
Ja. Ja. Sind Sie deswegen auch drauf gekommen?
Eigentlich nicht. Also das war schon immer irgendwie mein Wunsch gewesen, mal einen Wohnwagen zu haben. Es war auch eher ein spezieller Wohnwagen, der mich interessiert hat. Ich hatte ja eben mal kurz erzählt, ich hatte früher mal einen T1-Bulli und deswegen musste es dann auch ein Eriba sein.
Ah, okay.
Ein Eriba Touring, der sozusagen auch so ein bisschen mit seinem Bug an den VW-Bus erinnert.
Man muss vielleicht mal einfügen, unser Kameramann nickt gerade ganz heftig mit dem Kopf. Ich glaube, der steht auch drauf.
Ja.
Setz einen Puck.
Ah, super. Ja, und wie gesagt, dann haben wir uns im letzten Jahr, also war schon immer sozusagen so ein bisschen mein Traum gewesen, so ein Fahrzeug zu besitzen. Und immer, wenn sich die Gelegenheit ergab und ich meine Frau mal zum Händler locken konnte, dann schlichen wir um die Fahrzeuge rum. Und als ich sie letztes Jahr da nochmal wieder sozusagen zum Händler brachte, da hat sie gesagt, jetzt kauf dir doch endlich dieses Ding, wenn nicht jetzt, wann dann? Also willst du immer noch warten, bis du irgendwann mal im Ruhestand bist? Dann lass uns doch jetzt dieses Ding kaufen. Und der Hintergrund war auch so ein Stück weit eher bei meiner Frau. Unsere Tochter, die ist jetzt in Richtung Osten unserer Bundesrepublik nicht ausgewandert, sondern hat da sozusagen eine neue berufliche Herausforderung gesucht. Und dann sagte sie, dann lass uns doch auch immer, wo sie da mal ist, weil sie muss auch noch ein bisschen wechseln.
Ja.
Dann können wir da auch mal immer hin und können sozusagen den Besuch auch dann mit dem Campingurlaub dann verknüpfen.
Ja.
Und so sind wir dazu gekommen. Ja.
Das heißt, jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind,
richtig,
da geht es jetzt mal richtig on Tour.
Ja, wobei Kinder aus dem Haus ist die eine Sache, es ist ja dann ein Enkelkind da.
Ja.
Und
eins oder mehr?
Eins, ja. Eins und damit ist man eigentlich wieder irgendwo so ein Stück weit in seiner alten Rolle, sag ich mal, fast.
Ja.
Aber doch, ist schön, eine tolle Sache.
Ich habe noch ein paar Schnellfragen.
Ja.
Lieblingsfach in der Schule, Mathe oder Sport?
Sport.
Warum Sport? Für ein Verwaltungs...
Ja, ich war immer schon ein bewegungsliebender Mensch. Ah. Also ich sag mal, ich brauche Bewegung, ich fahre gerne Rad, ich laufe gerne, joggen. Und insofern war Sport für mich immer...
Aber ich sag mal, für einen Verwaltungsmenschen ist Mathe doch wichtig, oder?
Ja, Sie werden staunen, aber ich sag mal, ich glaube, ich hatte in meinem Abschlusszeugnis in Mathe ein Ausreichen. Und das war auch die erste Frage des damaligen Verwaltungsdirektors an mich, als ich mich als Azubi bewarb. Sie wollen hier in die Verwaltung und haben in Mathe eine 4. Sie wissen, dass Sie hier viel mit Zahlen zu tun haben. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich mich damals rausgeredet habe, aber jedenfalls schien es eine plausible Erklärung gewesen zu sein, die seinerzeit die Entscheider nicht davon abgeschreckt haben, mich zu nehmen.
Ja, ja, das ist doch in Ordnung. Fußball, Schalke oder Dortmund?
Eigentlich gar nichts.
Weder also Schalke noch Dortmund noch Fußballfan?
Richtig. Also ich sag mal, als jetzt während der EM Deutschland gegen England spielte, habe ich die Ruhe genossen, laufen zu gehen und in der Ungestörtheit. Also ich sag mal, wenn mich es wirklich interessiert, dann muss Deutschland schon mindestens bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft im Halbfinale stehen.
Ah, okay. Ja, gibt es eine andere Sportart, wo Sie, ich sag mal, den Fernseher einschalten, wo Sie in die Halle gehen oder am Straßenrand stehen? Tour de France?
Eigentlich nicht. Also ich, wenn, wie gesagt, ich bin lieber selber aktiv und schaue weniger, was andere tun.
Also weniger Zuschauer als Akteur. Bier oder Wein?
Bier.
Das kam aber mit einer Selbstverständlichkeit daraus. Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Ihr Lieblingsgericht?
Ja, gegrilltes, ne?
Also,
so ein schönes Steak vom Grill und dazu ein schönes Bier.
Ja. Ja. Schon mal vegetarisch probiert oder vegetarisch versucht zu leben?
Nee. Nicht wirklich.
Ja.
Ich habe wirklich Hochachtung vor den Menschen, die das auch so durchziehen. Und es ist sicherlich auch gesund.
Ja.
Das ist gar nicht die Frage. Aber ja, solange der Arzt nicht den Finger da in die Wunde legt und sagt.
Das wäre für Sie ein Grund, dann sich umzustellen?
Wahrscheinlich schwer. Also er mahnt mich ja jetzt auch schon, dass ich sozusagen langfristig auf meine Cholesterinwerte schauen müsste. Und das kann man natürlich nur mit entsprechender Ernährung und so weiter.
Ja, Klassik oder Pop?
Ja, ich bin klassisch geprägt, wobei ich nicht sagen will, dass ich den Pop überhaupt nicht mag und nicht nahestehe, aber ich bin halt, wie gesagt, als Kirchenmusiker in meiner Generation eher klassisch geprägt gewesen und muss mir jetzt sozusagen als aktiver Musiker im Wesentlichen natürlich die Popularmusik auch hart erarbeiten, weil das sind zwei Unterschiede und wenn man es gut machen will, dann ist da auch ein hoher Anspruch hinter.
Was spielen Sie für ein Instrument?
Ich habe sozusagen Klavierspielen gelernt als Basis und dann natürlich die Orgel.
Die haben Sie richtig gelernt?
Ja, ich bin richtig ausgebildeter Kirchenmusiker, C-Kirchenmusiker. Mhm. Habe also seinerzeit mit, ich glaube, 15, ich hatte mit 14, genau, ich war noch 14, meine erste Orgelstelle im Kirchenkreis Recklinghausen auch, in Mahl, komme auch gebürtig aus Mahl.
Ah, okay.
Hatte da in der Dreifaltigkeitskirche meine erste Organistenstelle 1980 angetreten, also wenn man so will, im letzten Jahr 40 Jahre. Und ich war auch ununterbrochen all die 40 Jahre im kirchenmusikalischen Dienst auch unterwegs und bin es auch bis heute noch jetzt in meiner Heimatkirchengemeinde.
Dann haben Sie auch schon mal in der vollen Kirche gespielt?
Ja, selbstverständlich.
Was war das für ein Gefühl? Oder was ist das für ein Gefühl?
Ja, das ist schon ein ziemlich erhebendes Gefühl, aber jetzt nicht die volle Kirche, sondern ich spiele eigentlich auch mal ganz gerne in einer ganz leeren Kirche. Da hört sich die Orgel nämlich noch mal viel, viel gewaltiger an. Mhm. Denn die Körper, die sozusagen in der Kirche als Besucher da sind, die schlucken den Schall. Also insofern sind beide Erlebnisse sehr erhebend. Wenn dann natürlich dazu noch ein voller Gemeindegesang kommt, umso besser.
Ja.
1000 Schritte.
Ist das für Sie ein Ausgleich zum Verwaltungsjob?
Auf jeden Fall. Also das hatte ich schon, als ich noch als Kind, wenn man mal irgendwie zerknirscht, schlechte Arbeit oder sonst wie nach Hause kam und setzte sich dann ans Klavier. Also das ist so ähnlich wie, wird ja schon dem alten Saul nachgesagt, dass David ihn sozusagen auf der Harfe dann wieder beruhigte. Und das kann ich auch bis heute so sagen, dass also diese Dinge, entweder Musik oder jetzt auch der Sport, das sind sozusagen zwei alternative Formen, wie man auch bestimmt, sag ich jetzt mal, seinen Stress auch in gewisser Weise gut ausgleichen kann, um auch wieder, wie man so schön sagt, seine innere Resilienz zu finden.
Welchen Kirchenmusiker spielen Sie gerne?
Ja, ich meine, ich bin schon auch der Bachschen Generation sozusagen entsprungen und bin eigentlich mit der Musik Johann Sebastian Bachs groß geworden und bin da eigentlich auch immer wieder, ich erlebe es jetzt auch gerade bei meiner Enkeltochter, ich machte mal zufällig irgendwo und spielte ihr einfach eine Kantate vor und die war also Mund und Nase auf, war also völlig fasziniert und es wird ja auch gerade der Bachschen Musik nachgesagt, die wirkt ja auch sozusagen auf Herz- und Kreislaufsystem durchaus ja, beruhigend. Und man kann es tatsächlich auch in eigenen Studien auch sozusagen selbst nachvollziehen.
Ah, okay.
Es ist so, ja, ja. Mag daran gelegen haben, dass in der Bachschen Zeit, die ja sozusagen auch von Leid geprägt war, der hat sozusagen auch da wirklich sozusagen so ja, tröstliche Noten auch in seiner Musik reinkomponiert, was bislang auch kaum ein Komponist geschafft hat, ihm gleich zu tun.
Und ihr Enkelkind hat dann sofort gesagt, Opa, ich möchte jetzt auch spielen.
Nein, so weit ist er noch nicht. Sie kann ja noch nicht. Sie spricht gerade die ersten Worte, aber okay. Als ich mit ihr sozusagen vom großen Bildschirm saß und ihr das dann sozusagen dann auch visualisiert nochmal dargestellt habe, ist ja heute bei YouTube alles kein Problem, war sie sozusagen auch erstmal vom Dirigenten sehr angetan und fing dann auch an, selber sozusagen die Bewegung nachzumachen. Und als dann die Sängerinnen und Sänger ihren Mund öffneten, dann saß sie auch erstmal mit geöffnetem Mund immer davor und machte also wirklich ganz interessant sämtliche Bewegungen nach.
Ja.
Mal gucken, was draus wird.
Wir haben eingangs schon, glaube ich, darüber gesprochen und Sie haben es auch, glaube ich, gesagt. Ich habe es aber jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Wie lange sind Sie jetzt schon Verwaltungsleiter beim Evangelischen Kreiskirchenamt?
Ja, offiziell bin ich jetzt seit Ende 2019. Ich glaube, irgendwo September, Oktober 2019 haben die KSVs mich in diese Funktion berufen. Aber ich war vorher, ja, ich sag mal, schon seit 1999 bin ich eigentlich in der Funktion der stellvertretenden Verwaltungsleitung gewesen. Dann hatten wir eben eine Übergangszeit mit einer sogenannten gemeinsamen Geschäftsführung. Das war noch der seinerzeitige Verwaltungsleiter des Kirchenkreises Gladbeck, der Herr Stork. Und der dortige Stellvertreter und ich war dann der Stellvertreter für Recklinghausen. Und dann hatten wir sozusagen so eine Dreierkombi. Und dann kam 2011 nochmal der Wechsel, wo man mich dann auch nochmal fragte. Aber das war damals so ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, wir bringen hier zwei Kirchenkreise, zwei Kulturen zusammen und ich bin sozusagen sehr durch Recklinghausen geprägt. Das ist sozusagen für so einen Neustart nicht gut.
Ja.
Und dann hat man sich sozusagen auf eine externe Besetzung mit Frau Höhlich seinerzeit entschieden. Und als sie jetzt aber dann nach fast 10 Jahren dann ihren Dienst aufgab, um sich sozusagen beruflich zu verändern,
ja.
Da habe ich dann auch nochmal meinen Hut in den Ring geworfen, weil ich mir dann auch ja, für mich überlegt habe, will man jetzt da wirklich nochmal wieder jemand Neues an den Start holen, weil es ja immer irgendwie schwierig ist. Und jetzt war auch, glaube ich, so eine Phase, wo man auch wieder so ein bisschen Kontinuität brauchte. Mhm. Und insofern ist dann am Ende des Tages auch die Wahl dann wahrscheinlich unter anderem deswegen dann auch auf mich gefallen.
Vielleicht für alle, die es nicht genau wissen, was ist das Kreiskirchenamt?
Ja, das Kreiskirchenamt ist, ja, wenn man so will, der Verwaltungsdienstleister für die Kirchengemeinden, für die angeschlossenen Kirchengemeinden. Ich sage immer, wir agieren im Prinzip als Erfüllungsgehilfe der Kirchengemeinden. Also wenn es das Kreiskirchenamt nicht gäbe, müsste jede Körperschaft sich selbst verwalten. Also müsste eine eigene Verwaltungsorganisationseinheit, die jetzt nicht zu verwechseln ist mit dem Gemeindebüro, die ja auch eine Verwaltungseinheit ist. Aber ein Gemeindebüro hat jetzt erstmal noch andere Aufgaben primär als die klassischen Verwaltungsaufgaben eines Kreiskirchenamtes. Die ergänzen sich aber, die leben nicht nebeneinander her und die werden jetzt auch je länger, je mehr eigentlich immer mehr auch in Beziehung zu setzen sein.
Ja. Wie viele Mitarbeiter hat das Kreiskirchenamt?
Roundabout 50 Köpfe.
Ja. Also 50. Wie müssen wir uns die Arbeit eines Verwaltungsleiters vorstellen?
Ja, wie müssen Sie sich die
Was
vorstellen?
Was machen Sie so den lieben langen Tag?
Ja, im Augenblick oder ich sag mal gefühlt jetzt schon seit einer geraumen Zeit ist die Verwaltung im Augenblick eher reaktiv unterwegs, dass sie sozusagen auf all die ganzen Dinge, die einfach da sind, reagiert.
Was zum Beispiel?
Auf den ganzen Veränderungsprozesse, auf den Wandel. Also ich sag mal, die Einführung von NKF ist ja nicht so, auch wenn es manchmal irgendwie auf den Synoden so rüberkommt, als hätten die Verwaltungsleitung NKF erfunden. Also wir sind diejenigen, die es umsetzen müssen.
NKF heißt?
Ein neues kirchliches Finanzmanagement. Das heißt also, man will bei der Kirche letztendlich auch das kaufmännische Buchführungssystem implementieren. Und das hat natürlich so seine verständlichen Geburtswehen. Ja. Weil ich sag mal,
da geht es um steuerliche Geschichten.
Nee, da geht es um eine andere Darstellung der Buchhaltung. Also ich sag mal, die Kameralistik, müssen Sie sich so vorstellen, in der Vergangenheit, die hat im Grunde genommen nur den Geldfluss im Blick gehabt. Also nur die Kirchensteuereinnahmen, die Mieteinnahmen, die sonstigen Einnahmen, die man so hatte. Und dann hat man seine Ausgaben gehabt und am Ende des Tages hat man Geld übergehabt oder es war zu wenig da. Wenn zu wenig da war, hat man es irgendwo aus einer Spardose genommen. Wenn man zu viel hatte, hat man es in die Spardose getan. So okay. Ganz verkürzt gesagt. So war die. So und so sind wir über viele Jahrhunderte, hätte ich bald gesagt, sozialisiert und groß geworden. Und ja. Jetzt müssen wir kaufmännisch denken. Jetzt müssen okay. wir auch unser Anlagevermögen in den Blick nehmen. Die ja. Kirche als Wert. Mhm. Wir müssen jetzt Grundstücke, Gebäude bewerten. Wir haben jetzt sozusagen einen völlig anderen Blick auf die Dinge. So, und Rücklagen sind jetzt Kapitalvermögen. Wir müssen jetzt auch wirtschaftlicher denken. Nicht zuletzt wird ja jetzt deshalb die Finanzierung des Umbaus an der Limperstraße rein aus dem Kredit finanziert. Mhm. Das wäre früher in der Kameralistik, und man merkte auch in den ganzen Diskussionen im Vorlauf, man guckte auf seine Spardosen, woraus kratzen wir es jetzt zusammen. Aber wenn man jetzt mal den Blick eines Kaufmanns drauf wirkt und sagt, wir haben im Augenblick eine Niedrigzinsphase am Kapitalmarkt und können jetzt sogar mit einem entsprechenden Zinssicherungsgeschäft über 30 Jahre einen sehr niedrigen Zins generieren und wissen auf der anderen Seite, dass unsere Rücklagen noch höhere Zinsen im Augenblick haben, dann geht man jetzt auf eine ganz andere Form. Ja.
Okay.
Und insofern ist diese Betrachtungsweise jetzt eine völlig neue und verlangt eigentlich von allen Menschen ein radikales Umdenken. Und das fällt schwer.
Sie stellen sich also moderner auf?
Nachhaltiger, generationengerechter.
Okay.
Also auch
ja.
mit Blick eben auf die Zukunft, auf die nach uns folgenden Generationen. Wir wollen ihnen ja nicht einen Haufen Schulden hinterlassen. Und sozusagen unser ganzes Tafelsilber verfrühstücken, sondern im Grunde genommen nachhaltig wirtschaften. Und demnächst in so Bilanzen oder auch Gewinn- und Verlustrechnung können Sie sehr deutlich nachvollziehen, welche Dinge wirtschaftlich sind. Und soll auch Entscheidungshilfe auch den Entscheidungsgremien geben.
Ja. Welche menschliche Qualifikation muss man als Verwaltungsleiter haben?
Das kann ich Ihnen so gar nicht sagen.
Was erwarten Ihre Mitarbeiter von Ihnen?
Die Erwartung ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich und auch noch mal sehr generativ geprägt.
Ja.
Also ich sag mal, die Generation, die mit mir sozusagen jetzt gemeinsam alt geworden sind, die erwarten eigentlich eher im Verwaltungsleiter so eine Art Papa-Figur, ne, okay. der auch immer persönlich daran denkt, wenn jemand Geburtstag hat, wenn einer krank ist und ja. dass er sozusagen immer irgendwo da ist.
Sind Sie die Papa-Figur?
Eigentlich eher nicht. weil ich versuche schon immer so ein bisschen auch, weil man kommt ja auch irgendwo in eine Vorgesetztenfunktion und man ja. muss, dann ist man, wie man so schön sagt, auch immer bei diesem Nähe-Distanz-Problem. Mhm. Weil ich habe eben auch die unangenehme Seite einer Dienststellenleitung mal wahrzunehmen, wenn es nämlich bei irgendeinem Mitarbeiter aus welchen Gründen auch immer mal nicht so gut läuft.
Ja. Gibt es Menschen, die Sie im Kreiskirchenamt duzen?
Ja, natürlich. Ich meine, ich habe da meine Ausbildung gemacht. Ne? Und ja. dadurch, dass ich jetzt in eine andere Funktion wechsle.
Danke.
Sehr gerne. Schönen Tag noch.
Danke für Sie auch.
Nein, sag mal eben kurz, wir sind gerade stehen geblieben, weil ja. zwei ältere Herrschaften an uns vorbeigekommen sind. Den haben wir Platz gemacht.
Ja, also ich sag mal, für mich ist das Duzen jetzt auch nicht, hängt jetzt nicht an der Funktion, dass man sagt, weil ich jetzt Verwaltungsleiter bin, duze ich mich mit keinem mehr, überhaupt nicht, sondern für mich kommen diese Dinge eigentlich im anderen Kontext zusammen, wo man da, sag ich jetzt mal, auch auf eine Perdue-Ebene kommt, aber das ist jetzt nicht so, dass man sagen müsste, das ist jetzt sozusagen als Verwaltungsleiter per se verboten. Ne?
Duzen Sie unsere beiden neuen Superintendenten, also Frau Karpenstein und Herrn Riesenberg?
Nein, duze ich noch nicht oder nicht oder noch nicht. Also wenn sich eine Gelegenheit ergeben sollte und das sozusagen passt, dann kann man da sicherlich drüber, wie gesagt, ich bin da sehr leidenschaftslos, würde vielleicht auch einiges erleichtern, aber wir sind ja noch irgendwo so in der Phase, dass wir uns überhaupt erstmal
ja.
Alle auf unseren Positionen irgendwo einpegeln müssen. Ja. Wobei es schon irgendwie für mich jetzt auch das erste Mal ist, dass die Superintendenten jünger sind als ich.
Wie klappt die Zusammenarbeit?
Super. Also ist eine völlig andere Generation. Ich musste auch am Anfang häufig irgendwo, ja, schlucken will ich jetzt nicht sagen, aber ich hatte da am Anfang schon so, weil ich sag mal, die Generation hat einen völlig anderen und neuen Lebensentwurf.
Ja.
Und ich versuche auch sozusagen da sehr positiv drauf zuzugehen. Und ich sag mal, es funktioniert ja trotzdem. Ne? Also ja, meine Generation ist so eher, ja, ich sag mal, man macht alles irgendwie zu seinem Problem. Oder,
moin.
Oder lässt sich gerne in so eine Situation drängen und sagt, und hat dann auch so sein Pensum und sagt, das muss ich aber irgendwie schaffen. Und diese Generation lehrt uns eigentlich jetzt sehr positiv, die auch nochmal ganz anders vor- und ja, ausgebildet ist, dass man doch auch mal durchaus, weil die müssen jetzt ja auch diese ganze schwierige Zeit, sag ich jetzt mal, handeln und ja, müssen dabei gesund bleiben und haben, glaube ich, auch von ihren Vorgängern und Vorfahren durchaus gelernt, so wie die unterwegs waren, ist vielleicht auch nicht unbedingt so gesundheitsfördernd.
Ja, ja, man muss ja sagen, wir haben ja die beiden jüngsten Superintendenten der, ja, Landeskirche.
Ja.
Ja. Sehen Sie das als Chance für unsere Kirchenkreise oder für am Ende für den gemeinsamen Gestaltungsraum?
Auf jeden Fall. Also ich sag mal, so wie die beiden von Anfang, also die kannten sich ja auch schon vorher aus irgendwelchen anderen Bezügen, ist ja bei Theologen nicht unüblich, ist ja auch bei
gerne.
Ist ja auch bei Verwaltungsmenschen so, dass man sich Zeit seines Lebens irgendwie begegnet und kennt. Ja. Und dadurch, dass die beiden sozusagen da ein sehr positives Zueinander, Miteinander einfach von vornherein haben, denken wir jetzt eigentlich auch ganz viele Dinge schon ganz selbstständig irgendwie zusammen und sind da irgendwie, ja, ich sag mal, ganz anders unterwegs. Also ich kenne ja auch Zeiten, wo wir die Kirchenkreise sehr stringent auch irgendwie voneinander getrennt haben. Ja. Und die Kulturen auch separiert haben, weil man auch Angst hatte, wenn die zusammenkommen, dann könnte es irgendwie schwierig werden. Und dann erlebe ich im Augenblick, gerade bei den Superintendenten, als sehr, sehr angenehm und werte das Ganze auch wirklich nochmal als eine Riesenchance, die wir da einfach haben. Und ja, ich glaube auch nicht, dass die beiden die vertun.
Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass beide auch nicht eitel sind. Nein. Weil am Ende bleibt ja dann, wenn das zusammen, der, ja, Zusammenschluss kommt, bleibt ja einer von beiden auf der Strecke im Grunde genommen.
Ja, muss ja gar nicht. Also ich sag mal, wenn Sie sich die Theologengeneration in unserer gesamten Landeskirche angucken, da wird ein Riesenwandel sein. Und gerade die Generation, die jetzt, also der Riesenberg ist ja jetzt noch mal jünger, aber denen steht doch Tor und Tür offen. Also wir laufen doch in einen absoluten Pfarrermangel rein.
Ja.
Und wenn es dann irgendwie nur noch einen Superintendenten braucht, dann wird der andere, wird dann automatisch Oberkirchenrat, sag ich jetzt mal, ja, so ganz salopp, ohne da jetzt irgendwie vorweggreifen, weil einfach die Positionen da sind und bekleidet werden müssen.
Ja. Na, ich erlebe sie beide auch als, ja, sehr entspannt in diesem Punkt halt. Ne?
Ja.
2000 Schritte.
Was meinen Sie, wie schnell wird die Fusion letztendlich kommen? Werden wir beide es noch erleben?
Ich glaube schon.
Ja.
Also okay. ich kann mir das gut vorstellen, dass es gelingen könnte. Ich sag mal, vor etlichen Jahren, und da gilt auch jetzt noch so ein Stück weit, wenn der Finanzdruck noch mal heftiger wird, dann habe ich auch eben immer in unserer Kirche erlebt, wenn Finanzdruck kommt, wenn die Finanzbehörden plötzlich eine Steuerfestsetzung machen und Säumniszuschläge gezahlt werden müssen oder irgendwelche Verfahren staatlicherseits, so, dann bewegt sich einiges. Ne? Also solange man in einer Phase ist, wo die Kirchensteuern sprudeln und alles irgendwie weitergeht. Und
ja. Also muss man auch schon so ein bisschen in diese Richtung dann gezwungen werden, oder, ja, wie verstehe ich das richtig?
Ich sage immer, solange wir gerade noch so viel Kirchensteuern haben und so viele Möglichkeiten der Gestaltung haben, dann sollten wir sie nutzen.
Ja.
Und manchmal brauchen Veränderungen, kosten auch Geld.
Ja.
So, und wenn ich in die Zukunft investiere, weil ich weiß, ich muss mich kleiner setzen, ich muss gegebenenfalls auch nochmal ein neues Gemeindezentrum bauen, dafür gebe ich aber drei alte irgendwo auf. Aber diese Überlegungen, die müssten eigentlich jetzt in den guten Zeiten irgendwie einsetzen, mit, ja, Blick auf die Zukunft.
Mit Blick auch auf die Zahl der Kirchenaustritte etc., die ja jetzt schon hoch sind und die wahrscheinlich irgendwann nochmal weiter steigen werden halt.
Ja, wir partizipieren, also ich sag mal, wir vernachlässigen so ein bisschen immer diese Kirchenaustritte und Kirchenaustrittszahlen, weil die sozusagen wenig steuerliche Effekte nach sich ziehen.
Ah, okay.
Weil die steuerlichen Effekte, die treten immer nur dann zutage, weil letzten Endes finanzieren uns, die Unternehmen, die evangelischen Unternehmen.
Ja.
Die sind sozusagen die Finanziers der Landeskirche. Ich habe mal irgendwann mal diese Formel 90-10 gehört. Das heißt also, dass 90% unserer Kirchenmitglieder ungefähr 10% der Kirchensteuereinnahmen aufbringen und 10% 90.
Ah, okay.
Und insofern muss man eigentlich auch immer...
Also das Überleben, wenn ich es jetzt mal, versuche zu durchdenken, das Überleben ist dann doch nicht abhängig davon, wie viele Mitglieder wir haben.
Nee, nicht, würde ich so sehen, ja.
Ja, okay. Die letzte Frage in dem Blog. Wie sähe für Sie eine Verwaltung im Paradies aus? Oder eine paradiesische Verwaltung? Scheint eine schwere Frage zu sein.
Das ist eine schwierige Frage. weil die Frage, also ich bin ein Mensch, der eigentlich Veränderung liebt und der auch immer Wechsel und Neues auch gerne ausprobiert und macht und sich auch auf Dinge einlässt.
Ja.
Wir haben aber, kommen wir vielleicht irgendwie fast wieder zur Eingangsfrage mit diesem spröden Verwaltungstum, hat das vielleicht auch ein bisschen was zu tun, weil Menschen, die normalerweise in die Verwaltung kommen, die suchen Sicherheit. Die sind also selbst hochsicherheitsorientiert. Das ganze System ist auch so ausgelegt. Man wird, je länger man da ist, dann auch unkündbar und viele andere Dinge mehr. Und deswegen tun sich auch, also da gibt es auch durchaus empirische Untersuchungen drüber, Menschen in öffentlichen Verwaltungen extrem schwer mit Veränderungen, weil die sozusagen von sich aus schon der Typ sind, der Sicherheit strebend ist. Und jede Veränderung ist Unsicherheit. Mhm. Und ich persönlich bin eher so ein Typ, der gerne auch mal ausprobiert und mal Neues macht.
Ja. Und was ist dann das paradiesische Verwalten?
Das paradiesische Verwalten ist, dass man heute nicht weiß, was morgen passiert. Auch in der Verwaltung.
Ja. Also, und das auch akzeptiert dann.
Und dann auch akzeptiert, dass man weiß, jawohl, ich versuche ja auch meinen Mitarbeitern immer bei Gelegenheiten, die sich halt ergeben, zu sagen, die Kontinuität, die ihr sucht, die wird in der Zukunft die Veränderung sein.
Wie muss Ihr Büro gestaltet sein, damit Sie produktiv arbeiten können?
Ja, ich brauche eigentlich immer eine offene Büroatmosphäre. Ich arbeite mal mit geschlossener Tür, mal auch gerne bei geöffneter Tür. Das soll eigentlich immer irgendwie so eine Art Haus der offenen Tür sein. Also ich habe zumindest meinen Mitarbeitenden auch immer gesagt, ihr könnt da jederzeit immer reinkommen.
Ja, ich denke aber eher an die Gestaltung.
Ja, ach so, an die...
Also was muss es haben? Muss es eine Pflanze haben? Muss es ein Bild von dem Enkelkind haben? Oder was gehört für Sie zu einem produktiven Büro?
Also da bin ich eigentlich eher auch wieder, so da gehen wir jetzt wieder zurück, ja. Da bin ich jetzt eigentlich auch eher nüchtern gestaltet. Weil so dieses Bürointerieur ist jetzt nicht so meine Profession. Ich lasse mich da gerne auch von anderen beraten und sagen, was würde dazu passen und dann wäre doch ganz gut. Aber ich selber bin, glaube ich, nicht oder ein schlechter Raumausstatter, wenn man so will.
Okay, also das Büro steigert nicht Ihre Produktivität. Nee.
Also deswegen ist mir auch egal, sage ich jetzt mal, in welchem Büro ich sitze. Ich meine, man hat mir jetzt da dieses, ne, weil man sagt, der Verwaltungsleiter braucht auch eine gewisse Repräsentanz und auch einen Besprechungstisch. Aber ich habe mich genauso gut in kleineren und anderen Büros wohlgefühlt.
Also, okay. Welchen Stellenwert hat Geld für Sie? Jetzt nicht nur unbedingt als Verwaltungsleiter, sondern auch als Jürgen Barth.
Ja, ich sag mal, man...
Macht Geld glücklich?
Nee, macht nicht glücklich. Also ich sag mal, man muss so viel haben, dass man sich keine Sorgen machen braucht, dass man sozusagen damit zufrieden leben kann, dass man sich das eine oder andere leisten kann. Aber ich muss jetzt nicht irgendwelche Millionen irgendwie auf irgendwelchen Konten schlummern haben, die ich dann, also ich muss auskommen, ne, sag ich mal so.
Und was macht Sie glücklich?
die Familie.
Der Wohnwagen.
Der Wohnwagen jetzt auch, ja, an den muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Aber ganz sicher, ja. Also so Familie, Wochenende mit der Enkeltochter zu verbringen, da mal wieder sozusagen auf völlig abzuschalten, dann ist auch für mich, also das kann ich ohnehin gut. Wenn ich aus dem Büro raus bin, dann, ich nehme auch ganz selten bis überhaupt nie wirklich irgendwelche Probleme mit nach Hause.
Ah, okay.
Dass ich...
Das ist eine Gabe und die ist gut.
Ja. Ja, ich meine, ich will nicht ausschließen, dass man auch schon mal irgendwie nachts über irgendwas sozusagen irgendeinem im Traum begegnet, aber es ist nicht so...
Meistens erinnert man sich ja Gott sei Dank nicht mehr dran.
Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da sozusagen eine Nacht nicht schlafen kann, weil ich mir da Gedanken mache, dass da irgendwas
Das
NKF nicht läuft, ja.
Ja. Haben Sie einen Leitspruch fürs Leben? Ein Lebensmotto?
Ja, an meinem Wesen wird die Welt nicht genesen. Und ich kann es dann aufs Kreiskirchenamt übersetzen, auch an meinem Wesen wird das Kreiskirchenamt nicht genesen.
Also klingt bescheiden.
Ja, aber es ist so. Also man muss, glaube ich, sich in dieser Funktion und in dieser Rolle auch immer wieder nicht zu wichtig nehmen.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ganz wichtig ist, finde ich, auch immer eine ganz hohe Authentizität, dass man auch wirklich immer noch, also das hat mich auch als Personaler immer geprägt. Also mich hat jetzt auch immer, wenn ich mit irgendwem zu tun gehabt habe, auch immer eigentlich der Mensch hinter der Funktion interessiert.
Ja. So, das finde ich ja auch immer so spannend, wenn ich mit den Menschen spazieren gehe.
Ja.
Also den Blick hinter die öffentliche Fassade zu blicken und da kommen immer ganz tolle Sachen bei raus.
Ja, glaube ich.
Wer hat in Ihrem Leben den größten Einfluss auf Sie ausgeübt?
Ja, das war sicherlich in der Kindheit mein Elternhaus, aber ich glaube, sehr geprägt, was sozusagen meinen Beruf angeht, hat mich der seinerzeitige Superintendent Peter Bukowski. Mhm. Mit dem ich sozusagen auch heute noch ein sehr herzliches Verhältnis auch pflege. Wir haben auch noch viel miteinander zu tun. Der geht jetzt übrigens zum Jahresende hin in Ruhestand. Da hat er mich auch schon angefragt, ob ich sozusagen da zu seiner Verabschiedung in Berlin dann die Orgel spiele.
Ah.
Also wie gesagt, wir haben uns interessanterweise... Ja, ich habe ihm schon zugesagt, wenn es denn hoffentlich auch in Präsenz stattfinden darf. Ja, wir haben uns ja so kennengelernt. Also als ich 1982 oder wann das war, als seinerzeit der junge Peter Bukowski als Pastor im Hilfsdienst, so hieß das damals, in die Kirchengemeinde Dreifaltigkeit in Mahl kam, da saß ich da auf der Orgelbank. So. Ja. Und da haben wir uns in so einer Gemeindeperspektive kennengelernt. Und dann war er war dann ja auch noch längst nicht Superintendent. Und ich war dann aber irgendwann im Kreiskirchenamt Auszubildender und so weiter. Und dann begegneten sich da unsere Wege. Ja, und durch ihn habe ich auch, glaube ich, viel die theologische Profession verstehen gelernt. Mhm. Weil als Verwaltungsmensch klassisch wird man ja eigentlich so ausgebildet und programmiert, auch von den eigenen Menschen. Die Theologen sind schlecht. So, die wollen ja nur das Geld rausschmeißen und die sind ja nur für das Gute in der Welt. Und ihr als Verwaltungsleute, ihr müsst auf die aufpassen. So, ja, und bei den Theologen war das genau umgekehrt. Ne?
Ja.
Die haben immer zu hören gekriegt, ja, ihr müsst dann gucken und an der Verwaltung, da müsst ihr da mal irgendwie so einen Weg rechts dran vorbei und dann gibt es ja noch die und die Tricks. Und wir haben auch lange irgendwie in unserer Kirche immer in diesem Spannungsverhältnis auch gelebt.
Ja.
So, und das ist... Gott sei Dank inzwischen auch sehr aufgelöst und das wird jetzt inzwischen sogar auch in entsprechenden Führungskursen auch gelehrt. Ne?
Mhm. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo wir eigentlich sind. Es fällt mir gerade auf, wo wir eigentlich schon fast am Ende sind. Vielleicht sagen Sie da nochmal, Sie wohnen hier in der Gegend.
Ja, ich wohne hier in der Gegend, so in die andere Richtung raus. Eben im Nachbarkirchenkreis Herne in Castrop-Rauxel.
Und wie nennt man das hier?
Das ist hier die Brandheide.
Ah.
Das ist die Brandheide, die gehört kommunal hier noch zu Recklinghausen, zu Sudafich. Und ist ja eigentlich so ein ausgewiesenes Naturschutz- und Naherholungsgebiet.
Ja, und Sie gehen hier immer joggen?
Jetzt eher selten. Ich habe so ein bisschen andere Runden, weil wenn ich hier lang jogge, dann muss ich schon ein bisschen weiter laufen.
Ja, okay. Sind Sie ein Kind des Ruhrgebiets?
Ja, eigentlich ja. Andererseits zieht es mich hier immer weg.
Da wären wir wieder beim Punkt mit dem Wohnwagen.
Ja, wahrscheinlich hat es damit irgendwie zu tun. Also ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich, wie gesagt, seinerzeit auch zur Bundeswehr kam, war ich, glaube ich, einer der wenigen, die damals ankreuzte, ich wünsche eine heimatferne Verwendung. Also die meisten wollten ja immer, ne, ja, Heimschläfer und zu Hause bleiben und bloß irgendwie nicht zu weit weg. Und ich wollte immer irgendwie weiter weg. Und ja, solange ich auch verheiratet bin, habe ich auch eigentlich eher immer so mit meiner Frau, jetzt kein Diskurs, aber so, dass ich gesagt habe, ich könnte mir noch mal vorstellen, so Richtung Ostsee oder Nordsee. Oder
auch beruflich?
Hätte ich mir auch beruflich vorstellen können, ja.
Das heißt hätte? Das heißt, Sie planen das nicht mehr?
Nee, jetzt glaube ich nicht mehr. Aber ich habe mich durchaus mal da in Richtung Norden auch mal versucht, beruflich zu orientieren, aber auch immer eher halbherzig, weil man hat natürlich auch eine Familie, hat auch hier eine Verpflichtung und ich sag mal, so ein berufliches Leben auf Zeit und an zwei Standorten und mit hier und da, das kann ich mir nicht schlecht, kann ich mir nur schlecht vorstellen.
Wie sehen denn Ihre Pläne für die Zukunft aus?
Ja, wie sehen die aus?
Wann gehen Sie in Rente?
Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Also offiziell nach heutigem Stand muss ich bis 2032, das sind also noch gut 11 Jahre.
Ja.
Also ich muss ja auch bis 67 arbeiten. Ja, ich meine, man hat ja schon mal drüber nachgedacht und ich gebe es zu, ich habe natürlich auch schon mal als nachgefragt, was denn da so mich zu erwarten hat. Und wenn ich schon mit 63 und wenn ich dann mit 65, also natürlich macht man sich ja schon mal so ein bisschen die Gedanken auch in Richtung Zukunft.
Ja,
ja, und dann muss ich mal gucken, also vielleicht verleben wir unseren Ruhestand woanders, ich weiß es nicht.
Die Ostsee wäre so ein Ziel?
Das wäre so ein Ziel. So Mecklenburg-Vorpommern kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Schöne Gegend. Ja, wie gesagt, man kennt natürlich auch, ich bin eigentlich eher so ein Mensch, der auch immer doch mal nachdenkt und auch reflektiert. Aber das weiß man ja auch häufig, man kennt es jetzt immer nur aus der Urlaubsperspektive, wenn man da lebt und dann da auch niemanden kennt.
Ja.
Die ganzen sozialen Kontakte sind woanders.
Ach, das baut sich aber schnell auf.
Ja. Ja. Ich habe ja gesagt, so als Kirchenmusiker hat man eigentlich immer einen guten Anknüpfungspunkt.
Ja,
also wenn man dann da einsteigt, dann hat man gleich einen Chor und dann wachsen sozusagen die Strukturen und Kontakte von selber.
Und ich habe in einem meiner Podcasts gehört, die werden gesucht, nach wie vor.
Ja.
Die sterben aus sogar, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ist auch so.
3000 Schritte. Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ja, dass wir erstmal, sage ich jetzt mal, gut die Pandemie überstehen, dass wir, ja, ich sag mal, den Frieden auch in der Welt in irgendeiner Form erhalten können. Da brodelt es ja auch an allen Ecken und Kanten.
Ja.
Und überall wachsen irgendwelche Despoten, auf die scheinbar auch gehört wird. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwann mal einen radikalen Rechtsruck in unserer Gesellschaft erleben werden. Mhm. Und was ich mir wirklich wünschen würde, dass wir aus der Individualisierung stärker wieder sozusagen in so gemeinschaftsprägende Formen zurückfinden.
Ja.
Weil dadurch haben wir uns wirklich auch so ein bisschen, ja, unseren Reichtum genommen, sag ich mal. So.
Den menschlichen Reichtum.
Den menschlichen Reichtum.
Ja. Ja, Herr Bahl, das war's schon.
Ja.
Ich würde an dieser Stelle einfach sagen, herzlichen Dank.
Ja.
Es hat mir riesen Spaß gemacht. Ich habe einen nicht spröden Menschen kennengelernt und ich wünsche Ihnen für die Zukunft auch mit Ihrem neuen Camper, mit Ihrer Frau, große Reisen.
Dankeschön. Ja.
Alles Gute.
Danke.